Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Die Tour Transalp ist das vielleicht faszinierendste Jedermann-Radsport Etappenrennen Europas. Aus Deutschland geht es alljährlich über die österreichischen, Schweizer und italienischen Alpen hin zum Gardasee und Ende Juni, da gab es die bereits 15. Auflage mit diesmal sehr harten Etappen, fast 14.000 zu bewältigenden Höhenmetern und teils extremen bis grenzwertigen Witterungsverhältnissen, Wind, Regen, Hagel, Nebel, Schnee, Blitz, Donner, eigentlich alles dabei, was man sich als Radsportler nicht so unbedingt wünscht. Und mittendrin Paraolympionikin Denise Schindler, Silbermedaillengewinnerin von Rio, zusammen mit Pararadfahrer Martin Hutter hatte sie das Abenteuer Tour Transalp in diesem Jahr angepackt. Als erstes beinamputiertes Mixteam überhaupt. Und bei uns in der Sportshow hier auf meinsportradio.de berichtet Denise jetzt über nasse Füße, Schutzengel und den Umgang mit extremen Bedingungen. Hallo Denise.
Hallo, freue mich hier zu sein.
Du Denise, wir hatten ja schon in unserer Vorschau, ist schon ein bisschen länger her, drüber gesprochen, warum tut man sich eigentlich so eine Tortur an? Du hast damals ja deine Gründe gehabt. Wie oft hast du dich auf der diesjährigen Tour Transalp gefragt, warum mache ich das eigentlich?
Jeden Tag schon. Also es war wirklich extrem. Also ich meine, klar, wir wussten natürlich, dass es körperlich anstrengend ist, aber dass dann der Wettergott auch nicht so ganz auf unserer Seite ist und so alles parat hält, damit haben wir ehrlicherweise nicht gerechnet und das war dann schon ziemlich anspruchsvoll, muss ich sagen, ja.
Dabei ging es dann noch halbwegs vernünftig los, was das Wetter anbetraf. Die erste Etappe gab zwar, ja, morgendlich waren es 15 Grad und viele Regenwolken, schreibt ihr auch in eurem Blog, aber auf der Etappe der ersten, da ging es eigentlich.
Sagen wir mal so, also auf der ersten Etappe hat es immer geregnet, 6 Stunden lang. Und nicht bloß ein bisschen geregnet, sondern wirklich, es hat geschüttet. Also wir waren nass bis überall. Aber es war zumindest warm. Also deswegen, also war das positiv, okay, es ist warm, es regnet heute die ganze Zeit, alles gut. Also von dem her war es nicht ganz so schlimm. Und da ich ja schon länger Radsportlerin bin, kennt man das auch, nasse Fahrten. Deswegen war das jetzt nicht so dramatisch für mich persönlich. Ich denke, für Hobbyfahrer ist es schon schlimmer, wenn man tatsächlich 5-6 Stunden Tourschuhe im Regen fahren muss. Ja. Das entmutigt schon. Für mich war das jetzt mental nicht so schlimm, weil es war ja warm genug. Und am Dienstag kam dann auch die Sonne raus. Also da waren mir eigentlich noch alle guter Dinge.
Ich meinte eben auch, im Vergleich muss man es ja sehen, denn es kam ja noch deutlich schlimmer, ja. Wenn wir die Einleitung nochmal Revue passieren lassen. Ich hatte ja die ganzen Witterungsbedingungen angesprochen, die euch da so begegnet sind. Aber nochmal, um zur ersten Etappe zurückzukommen, also sehr viel Regen, aber das hat euch dann am Ende natürlich auch den Mut für die weitere Tour erstmal nicht genommen. Wie seid ihr insgesamt zurechtgekommen auf der ersten Etappe?
Also die ersten 2 Tage haben wir ja eigentlich auch gesagt, wir starten degressiv und gehen auf sichere Seite und wir haben einfach die 7 Tage im Blick gehabt und ich muss wirklich sagen, die ersten 2 Tage ging es uns körperlich total gut. Wir sind super durch die Etappen gekommen. Wir sind auch wirklich stark gefahren, haben uns solide gehalten und sind da eigentlich wirklich auch nach dem Plan, den wir im Kopf hatten, gefahren. Am ersten Tag war ja das Handenjoch, der Schlüsselberg, ja. Und wir hatten das Glück, dass wir uns dann vorher angeschaut hatten. Somit wussten wir, was auf uns zukommt. Und das ist natürlich schon ein entscheidender Vorteil, als wenn du am Ende einer langen Etappe am Handenjoch ankommst und die dann diese Steigungen, die ja wirklich brutal sind, da hoch musst. Und da hatten wir den Vorteil, wir wussten, was auf uns zukommt und wie hart es wird. Und somit konnten wir das relativ gut pacen. Und es hat auch richtig Spaß gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Also da waren wir gute Dinge.
War ja auch noch der Auftakt. Die 2. Etappe, da wurde es dann insgesamt ein bisschen krasser und da waren auch Schutzengel gefordert. Ihr wart aber auch selber Schutzengel für andere Radsportler.
Ja, tatsächlich. Also 2. Tag war super schönes Wetter. Wir lagen auch gut in der Zeit. Da war der Schlüsselberg, also es ging 75 Kilometer nur bergauf übers Timmelsjoch. Und dann kam natürlich eine super schöne Abfahrt. wo wir eine echt schnelle Gruppe erwischt hatten. Und ein bisschen weiter unten in der Abfahrt kam es direkt vor uns zu einem Sturz. Ein Fahrer hat in der Kurve einen leichten Fahrfehler begangen, hat sich dann verbremst und ist rechts in die Steinmauer eingeschlagen. Und es war wirklich nicht so lustig. Also ich konnte gerade selber noch ausweichen, weil den hat es natürlich dann wieder zurück auf die Straße geschleudert. Mein Teamkollege ist übers Vorderrad noch drüber, ist aber auch nicht gefallen. Aber den hat das komplette Schaltauge abgerissen vom Fahrrad. Und wir sind natürlich auch sofort stehen geblieben. Und ich habe dann gesehen, wie er da liegt. Und dann haben wir natürlich auch versucht, gleich alles abzusichern und haben sofort einen Notarzt angerufen, das Rescue-Team von der Tour Transalp. Und dann war einfach mal 3/4 Stunde kein Rennen mehr, weil wir uns einfach wirklich um den gekümmert haben. Der war sehr schwer verletzt, war aber ansprechbar. Und somit haben wir dann uns erstmal um was anderes gekümmert. Und ich muss auch sagen, also da ist dann erstmal, sage ich mal, das Rennen Nebensache, sondern geht es erstmal um die Person, die da schwer gestürzt ist, um die zu versorgen. Und man ist ja doch mitten in den Bergen und er konnte auch nur Englisch sprechen. Und da war ich einfach froh, dass ich da war. Und wir konnten ihm auch wirklich viel helfen. Ich stehe auch in Kontakt mit ihm, ihm geht es auch wieder ganz gut. War zwar schon ein bisschen komplizierter, die Brüche, die er alle mitgenommen hat, aber ja, das passiert heute leider.
Wir haben ja auch jetzt bei der Tour de France aktuell gesehen, was alles passieren kann, eben wenn solche Unfälle auf so einer Strecke eben passieren. Von daher super, dass es ihm dann entsprechend besser geht und dass er sich vor allen Dingen dann auch schnell wieder erholt. Ja, dein Teamkollege Martin, den hast du angesprochen, ist auch gestürzt. Er blieb zum Glück unverletzt. Das Fahrrad war aber doch sehr mitgenommen und er musste erstmal mit dem geborgten Fahrrad weiterfahren. Das ist ja jetzt für jeden Radsportler, glaube ich, die Höchststrafe, dann ein anderes Fahrrad mit einer anderen Übersetzung und eigentlich überhaupt komplett anderen Einstellungen zu fahren.
Ja, also das war wirklich tatsächlich eigentlich im Nachhinein sehr lustig, weil wir dann tatsächlich auf den Shimano Ersatzwagen zurückgreifen mussten und er ein komplettes Rad bekommen hat von Shimano. Und die Übersetzung war dort eine 23er Kassette hinten drauf. Ist so mitten in den Bergen vielleicht nicht ganz die richtige Übersetzung, vor allem wenn man nur ein Bein hat wie Martin. Und wir haben uns schon köstlich amüsiert darüber, weil ich habe dann ganz kurz gesagt, okay, vielleicht war das Shimano der Fahrzeug vorher bei der Tour de Flandern und haben heute noch die Übersetzungen so drauf gehabt und vergessen, dass sie jetzt bei der Tour Transalp sind. Glücklicherweise, wie ich erzählt habe, waren wir über das Team ist ja auch schon drüber. Wir hatten dann noch einen kleinen Minipass mit 300 Höhenmeter und da musste Martin heute dann entsprechend mit großen Gang drüber drücken und mit einer 40er Frequenz drüber fahren. Wir hatten unseren Spaß. Es gab dann noch eine super Aktion. Also wir hatten natürlich Ersatzschaltauge dabei. Leider war das Rad so kaputt, dass man es auch das Schaltauge gar nicht mehr montieren konnte, weil es eine Schraube rausgerissen hatte. Und dann gab es eine Nacht- und Nebelaktion. Unser Physiotherapeut, der Dominik Pöten, ist tatsächlich dann in der Nacht losgefahren, war dann um 23:30 am Bodensee, wo Martin ja wohnt und lebt, bei seinem Radmechaniker zu Hause, dem Didi, hat dort dann das Rad bekommen von ihm persönlich. Die haben dann alles adaptiert, umgestellt auf die richtige Größe, die Laufräder gewechselt, alles fertig gemacht, waren dann in der Nacht um 1 fertig damit, weil natürlich auch die Laufräder lauter Achter hatten. Und dann ist in der Nacht unser Physiotherapeut wieder zurückgefahren, während wir Fahrradfahrer natürlich fleißig geschlummert haben, uns ausgeholt haben und war dann morgens um 4:30 zurück und als wir aufgewacht sind, stand praktisch schon das Ersatzrad für Martin da. Also das war auch eine Mega-Aktion und da sieht man auch mal, wie wichtig ist, ein tolles Team im Hintergrund zu haben, weil sonst hätten wir nicht weiterfahren können. Am nächsten Tag wäre nicht gegangen.
Wenn man ein tolles Team hat, erledigen sich manche Probleme einfach im Schlaf, aber eben nicht bei den Kollegen im Team dahinter. Aber du hast das Team angesprochen, es war ja nicht nur Dominik Pöten, euer Physiotherapeut, dabei. Ihr hattet ja ein recht großes Team dabei, auch um das Ganze medientechnisch zu dokumentieren.
Ja, genau. Also wir wurden mega stark unterstützt vom ProStyle, die natürlich auch das professionell anbieten, dass man begleitet werden kann bei der Tour Transalp. Die haben uns einen super Background gegeben mit den Mechanikern. Die haben auch alles vor Ort versucht und gemacht und getan. Also das war total klasse. Die haben mein Rad natürlich auch noch richten müssen. Das hat natürlich auch ein bisschen was abbekommen von dem abrupten Stoppen da. Und dann hatten wir natürlich noch ein kleines Mediateam im Gepäck, die das Ganze dokumentiert haben mit Tino Rosberg in der Führung und Stefan Schwenke, der uns auch immer im Startziel Bereich gut interviewt hat und das war natürlich richtig klasse, weil da haben die Leute einfach auch mitfiebern können und das mal live erleben können, wie das so ist, ja, wie sitzt man da am Frühstückstisch, was muss man essen davor, wie geht's uns währenddessen, ja, da gab es natürlich auch ein paar beeindruckende Bilder, als ich komplett am Limit war und das hat es auch super spannend gemacht, natürlich für die Außenstehenden, weil sie wirklich das miterleben konnten und mitfiebern konnten.
Und auch das Mediateam lernt ja bei solchen Etappen ein bisschen was, ich kenne das ja als Medienschaffender, da ist man ja hauptsächlich drinnen unterwegs und vergisst dann auch schon mal, wenn man in die Sonne tritt, dass man vielleicht auch mal ein bisschen Sonnenschutz auflegen sollte. Also in euer Blog schreibt ihr ja auch euer Kollege Tino, der ist da auch Opfer eines kleinen Sonnenbrandes geworden.
Ja, der hat da mal alles miterlebt. Ist ja eigentlich nicht so der Alpenüberquerer. Natürlich, die haben das mit dem Auto gemacht, aber ja, die hatten einen Sonnenbrand. Die waren auch wirklich, glaube ich, genauso fertig wie wir, die Tour gefahren sind, weil die waren natürlich, die mussten da ständig aufpassen. Erwischen sie uns? Sind wir schon weg? Sind wir schon durch? Sind sie rechtzeitig losgefahren, bevor die ganzen 1000 Radfahrer da durchfahren? Und das ist natürlich auch für die, waren die da immer 24 Stunden gefragt und auf Abruf. Und ja, die hatten auch zu tun. Also für die war das eigentlich auch wie die Tour Transalp fahren, aber heute in einem anderen Wege.
Und dann war das Rad am nächsten Morgen dann eben da. Martin konnte weiterfahren, mit dir zusammen dann auch die dritte Etappe in Angriff nehmen. Ja, und die Etappe, die hat es dann richtig in sich.
Die war knüppelhart. Also muss man wirklich sagen, wir kannten natürlich den Stelvio-Pass, muss ich sagen, war damals mein absoluter Favorit, weil der sich ja schön in Serpentin fährt, auch wenn es viele, viele Höhenmeter sind. Aber davor hatte ja der Veranstalter netterweise die Winschgauer Höhenstraße gekoppelt und die schaut so unscheinbar aus im Höhenprofil, aber die hat es wirklich in sich. Also man muss sich vorstellen, da geht's eine Apfelplantage hoch und die haben da eine Straße hochgebaut und die geht geradeaus hoch. Dementsprechend hat man eine Steigung von 13 bis 15, manchmal sogar 16%. Und das war wirklich hart. Also da weiß man dann schon mal, wo der Hammer hängt. Und dann ist man so nach 1100 Höhenmeter oben. Es hat natürlich auch geregnet ohne Ende. Es war ziemlich kalt, also die Temperatur ist schon nach unten gefallen. Dann kamen wir oben an und dann hatten wir eine sehr, sehr technische, schmale Abfahrt mit extremst viel Nebel, also sehr, sehr anspruchsvoll, wo wir auch wirklich vorsichtig gefahren sind, weil einfach A, hatten wir den Tag vorher natürlich noch im Kopf, wo direkt jemand vor uns gestürzt ist und wir das natürlich nicht wollten, dass uns dasselbe passiert. Und B, war es einfach gar nicht möglich. Also wir haben teilweise vielleicht 10 Meter gesehen oder 5 Meter. So war da der Nebel drin. Und dann sind wir den Stelvio-Pass hoch und das war wirklich dann, also körperlich wirklich total anspruchsvoll. Man muss sich vorstellen, wir haben die 3000 Höhenmeter von dieser Tagesetappe, ist man letztendlich auf 74 Kilometer Strecke gefahren und davon waren 12 Kilometer Abfahrt. Also hat man 3000 Höhenmeter mal schnell in 62 Kilometer abgekurbelt. Und das war wirklich heavy. Und bei mir hat dann auch noch der Rücken zugemacht. Also da lief gerade gar nichts, wie das heute dann so ist. Und er hat extreme Rückenschmerzen an dem Tag. Und also ich muss wirklich sagen, dieses Rauf bis zum Stelvio-Pass war eine einzige Qual für mich. Also da ging es mir wirklich richtig dreckig. Es war kalt, es hat geregnet, der Rücken tat weh. Ja, aber irgendwann kommt man dann doch oben an.
Was hast du gegen die Rückenschmerzen auf der Etappe machen können? Eigentlich gar nichts, einfach weitertreten, oder?
Ja, also ich habe mich ehrlicherweise ein bisschen geärgert, weil ich bin ja immer so tapferer Indianer und fahre das halt dann durch mit den Schmerzen. Und wir hatten später dann eine Verpflegungsstation vom Prostyle. Die war relativ, ja, so im letzten Abschnitt vom Stelvio-Pass, also im letzten Teil. Und da bin ich dann wirklich mal kurz abgestiegen vom Rad und haben die Flaschen gewechselt, sind versorgt worden. Und dann war ich wirklich mal, ja, vielleicht 2 Minuten vom Rad runter und habe mich mal kurz gedehnt und und dann waren die Rückenschmerzen auch gleich wieder weg. Also ich hätte das vielleicht einfach mal früher machen sollen und meinen Stolz ein bisschen zur Seite rücken sollen. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber das hat mich eigentlich ein bisschen geärgert, weil hätte ich das, glaube ich, früher gemacht, einfach mal kurz absteigen, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen entspannter gewesen, anstatt mich da durchzuquälen. Ja, aber letztendlich habe ich es dann einfach durchgedrückt und habe mal gedacht, na, jetzt Klappe halten, weiterfahren.
Aber Entspannung habt ihr ja dann am nächsten Tag bekommen, denn die Königsetappe, die vierte Etappe, die fiel dann letztlich buchstäblich ins Wasser, denn die Witterungsbedingungen, die machten dann einen Start überhaupt nicht möglich. Habt ihr euch da geärgert oder eher gedacht, oh Gott, zum Glück?
Also in der vierten Etappe sind wir ja tatsächlich noch gestartet sogar. Es hatte eigentlich angesagt, dass es trocken bleibt. Und dann sind wir zum Start gerollt und dann fing schon der Regen an, aber richtig. Wir waren ja im Bormium und mussten dann wieder den Umbrell-Pass hochfahren. Und dann ist ein richtiges Gewitter aufgezogen und es wurde gestartet. Wir sind praktisch den Pass hochgefahren, der sich eigentlich sehr schön fahren lässt, muss ich sagen. Aber es hat praktisch um uns rum gewittert, die Blitze sind links und rechts von uns eingeschlagen, es hat geschüttet und es war richtig kalt. Ja. Und dann waren wir schon fast oben, also wir hatten vielleicht noch 200 Höhenmeter als mir die ersten Fahrer wieder entgegenkamen und runtergefahren sind. Und einen kannte ich persönlich und habe dann gesagt, oh Walter, was ist denn los? Alles okay bei dir? Und er so, Rennen ist abgebrochen. Und ich so, hä? Wie, Rennen ist abgebrochen? Heute ist doch die Königsetappe. Und dann dachte ich noch so, oh, muss ich jetzt noch hochfahren und über eine Matte fahren? Mhm. Ist ja ganz lustig, wenn man so in diesem Rennmodus ist. Dann muss man erst mal umschalten. Und dann kamen uns noch ein paar entgegen und wir wieder so, was ist los? Und dann kam schon Race is finished. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, Rennen abgebrochen. Dann haben wir kurz angehalten haben uns dann entschieden, runterzufahren. Wo es dann auch so war, dass meine Bremsen schon versagt haben, weil das Wetter wirklich so eine Katastrophe war. Und dann bin ich mit einem italienischen Bauwagen runtergefahren, der zufällig hier vorbeikam. Und die haben mich aufgehalten, die Jungs, und die haben mich damit runtergenommen, sicher ins Ziel. Aber das war schon eine harte Nummer, ja. Also man muss auch sagen, die Ärzte haben ja das Rennen abgebrochen, weil es oben am Umbrepass, glaube ich, 2 Grad hatte, Sturm und schon fast Schnee. Mhm. Ja. Und es wäre wirklich zu gefährlich gewesen, weil wir hätten an dem Tag noch weitere 3 Pässe gehabt, also nochmal weitere 3 Abfahrten. Und dadurch, dass man so nass ist und dann die Abfahrt hat von fast einer halben Stunde, erholt man sich heute nicht mehr. Und das hat man tatsächlich auch gesehen. Die Leute, die dann den Bormio-Pass wieder runtergefahren sind, die sind fast am Rad umgefallen. Die haben nur noch gezittert. Es waren wirklich Bilder, also war wirklich schrecklich. Teilweise sind dann auch die Reifen natürlich geplatzt von den vielen Bremsen, weil das so gefährlich war bergab. Und das war schon wirklich eine heftige Situation und die absolut richtige Entscheidung vom Veranstalter, das abzubrechen.
Und du sagtest ja auch, Blitze rechts und links von euch eingeschlagen. Das sind dann auch Situationen. Ich bin einmal bei Gewitter Rad gefahren, hatte aber auch nur knapp einen Kilometer zurückzulegen. Aber so schnell war ich auch noch nie.
Ja,
da hat man,
aber
doch,
bergauf
hat man doch Angst.
Wird man trotzdem nicht groß schneller.
Aber hat man da auch als erfahrener Radsportler nicht Angst, dass da irgendwo dann doch was passiert?
Also ich muss sagen, für mich war es okay. Mich hat es an dem Tag mental nicht so gestresst. Ich war eigentlich wieder ganz gut drauf, obwohl ich am Tag vorher ja schon einen ziemlichen Einbruch hatte. Auch vielleicht deswegen, weil ich die Strecke sehr gut kannte. Das ist so mein Trainingsgebiet, Trainingsterrain. Das wäre ja später nach Zernez gegangen und ich war mir dem ganz gut sicher, was da kommt. Von dem her war ich da jetzt nicht so in Angst. Aber man muss schon sagen, also wo ich dann auch weiter oben noch war, das wäre dann, irgendwann wäre auch ich an meine Grenzen gekommen körperlich, weil man einfach sich von diesen Abfahrten nicht mehr erholt. Gut, vielleicht wären wir irgendwann im Wetter davon gefahren, aber letztendlich nass wäre es geblieben, die komplette Strecke. Und also so Gewitter und Blitze links, rechts ist schon heavy. Also das hatte ich auch noch nicht oft in meinem Leben.
Das sollte man auch nicht zu oft erleben, sowas. Das ist keine
schöne
Situation. Die nächste Etappe, die wurde dann aber ganz abgesagt. Die 5. Etappe fand nicht statt. Wie habt ihr den erzwungenen Ruhetag verbracht?
Ja, war ein bisschen schade, weil da war ja der Mortirolo dabei mit den 20%. Und vor dem hatten wir ja am meisten Respekt. Der wurde dann sozusagen ausgeklammert. Wir haben tatsächlich dann einfach mal entspannt. Wir haben dann auch für mich neue Mavic-Laufräder besorgt, die dann auch wieder bremsten. Und und dann auf dem Rückweg sind wir tatsächlich auch noch Rad gefahren. Also wir sind dann bis kurz vor Afrika bei einem Radhändler gewesen, haben das dann dort alles gemacht. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt lass uns gleich mal die Räder testen. Und dann sind wir an dem Tag tatsächlich noch, glaube ich, 800 Höhenmeter gefahren und 35 Kilometer. Also wir haben es nicht ganz einen Ruhetag draus gemacht. War aber auch ganz gut, weil der Körper dann einfach in diesem Modus drin bleibt, Leistung abzurufen und sich nicht zu sehr in Erholung sonnt und denkt, jetzt ist dann bald Feierabend. Deswegen war es ganz gut, dass wir auch auf die Räder gehockt sind.
Denn es ging ja dann auch noch auf 2 weitere Etappen und die 6., da schreibt ihr selbst, da seid ihr wie im Rausch gefahren. Wie kam der Rausch zustande?
Naja, also ich wusste ja, dass es nur noch 2 Etappen sind und dann dachte ich mir, dann kann man ja auch mal angreifen und ich habe letztendlich die Attacke vom ersten Berg weg unten ausgefahren, was doch so im Nachhinein gesehen ein bisschen riskant war, weil der Berg der erste 1500 Höhenmeter am Stück war und das ist ja doch ein bisschen was und ich glücklicherweise nicht eingegangen bin, aber ich habe mir bei der Hälfte oder so bei 800 Höhenmeter dachte ich mir so mal, ob das gut geht. Aber wir haben es gut durchgehalten und sind wirklich stark gefahren an dem Tag. Aber ich muss schon sagen, also ich habe mir da nichts geschenkt und ich bin wirklich jeden Berg und jede gerade Strecke auf Anschlag gefahren und halt mich nur in den Abfahrten erholt. Also da haben wir schon wirklich einen rausgehauen, und aber hat auch total Spaß gemacht. Mhm. Ich wusste ja, danach kommt noch eine Etappe und die werde ich schon irgendwie überleben.
Überlebt habt ihr auch, oder hast du auch die Abfahrt? Da gab es dann ein bisschen Hagel von vorne.
Ja, ordentlich Hagel. aber da wir ja sehr geprobt waren in den Tagen vorher, war das eigentlich ganz entspannt. Naja. Also es ist, davor war ja Sonne, und wenn es dann nur mal kurz hagelt, dann ist man eigentlich auch schon nach den Tagen vorher schon völlig entspannt.
Also alles relativ im Leben. Platz 39 am Ende ausgefahren. Platzierung war dir, hast du ja auch schon eingangs gesagt, auch angesichts der Erlebnisse auf der zweiten Etappe insgesamt sowieso egal. Ankommen war ja für euch das Ziel.
Ja, genau. Also wir wussten, dass wir natürlich in den vorderen Rängen keine Rolle spielen. Plus habe ich auch immer gesagt, ich möchte die Tour Transalp für mich fahren und ich möchte nicht von meinem Teampartner geschoben werden, wie das bei den Mixteams natürlich auch total üblich ist. Und von dem her hat es komplett gepasst, und da haben wir uns einfach mal ein bisschen, wollten wir mal schauen, was so geht, wenn wir mal wirklich wirklich komplett auf Anschlag fahren. Ich glaube, wir sind sogar 37. geworden. Also waren da echt flott unterwegs. Aber das passt auch, ja. Also durch den zweiten Tag, da haben wir eh eine Dreiviertelstunde verloren. Und ob wir dann letztendlich 40., 42. oder 37. sind, das ist eigentlich auch nicht so wichtig. Aber es hat wirklich mal Spaß gemacht, und da haben wir einfach auch mal geguckt, wie weit wir kommen.
Ankommen am Ziel, dann in Arco am Gardasee, da schien auch ein bisschen die Sonne. War das der Lohn für die harte Woche? Was ist dir durch den Kopf geschossen, als du über den Zielstrich gefahren bist?
Also ich muss tatsächlich sagen, als wir in Arco angekommen sind, dann ist man auf einmal da und dann kann man das eigentlich noch gar nicht so verarbeiten. Also es war wirklich so, ich war da und klar freut man sich, aber ich habe wirklich eine Stunde gebraucht, bis ich es so richtig realisiert habe. Also als wir dann das Finisher-Trikot geholt haben und die Medaille so da hatten und das erste Weißbier uns bestellt haben, dann war der Moment da, wo wir das wirklich richtig realisiert haben. Ja. Und ja, man ist schon viel, viel stolz dabei, ja. Und ich muss auch sagen, die letzte Etappe hat es nochmal komplett in sich. Also wir sind, das sah vom Höhenprofil nicht so wild aus, aber die hatten lauter schöne, kleine, fiese Rampen eingebaut. Und die hatten auch noch so eine kleine Überraschung für uns parat. Da ja am fünften Tag der Motorola ausgefallen ist, haben sie den praktisch da eingebaut, in der kürzeren Variante. Da ging es schon immer steil hoch mit 13-15%, und dann haben die einen 20%igen Berg noch eingebaut. Und da habe ich wirklich gedacht, ich falle am Berg um. Also es war eine sehr schmale Strecke, eine Straße, und dann bin ich wirklich nur noch zickzack gefahren. Und also da habe ich wirklich gedacht, ich falle jetzt um. Ich bin durchgekommen, aber das war wirklich nochmal richtig hart für den letzten Tag. Und dann war natürlich das im Zielankommen nochmal 10-mal wertvoller und einfach viel mehr wert, als wenn man jetzt noch so eine entspannte, leichte Etappe am letzten Tag hat.
Die Tour Transalp war auch ein Traum von dir, die mal zu fahren und diese Tortur eben auch zu überstehen. Jetzt angesichts der extremen Wetterbedingungen wurde sie ja ein bisschen verkürzt. Wir haben darüber gesprochen, waren am Ende immer noch 637 Kilometer, 13.376 Höhenmeter und 14 Pässe. Es fehlten insgesamt dann letztlich 4 Pässe und ja knapp 4.000 Höhenmeter. Hast du den Plan, das Ganze nochmal zu machen und dann über die volle Distanz? Oder wie würdest du jetzt, oder was planst du für die nächsten Jahre in Richtung Tour Transalp?
Also ich kann mir in jedem Fall vorstellen, die Tour Transalp nochmal zu fahren. Also es ist wirklich ein sehr besonderes Rennen. Und ich glaube, so in einem Radfahrerleben, wenn man Berge mag, sollte man es in jedem Fall mal gemacht haben. Es hat was ganz Besonderes, eine ganz besondere Ausstrahlung. Und es ist wirklich einfach auch ein Kampf mit sich selber ständig, ja. Also es geht da nicht mehr so wirklich um die anderen Teams, sondern eigentlich, dass man selber über diese Tage durchkommt. Und ich kann mir das schon vorstellen, das nochmal zu machen. Ich denke jetzt mal mit Ausrichtung darauf, dass ich Tokio ja noch machen möchte, Japan 2020. Denke ich mal, die nächsten 3 Jahre wird es schwierig reinpassen. Müssen wir mal gucken. Aber vielleicht nach Japan könnte ich mir nochmal vorstellen, sowas zu machen, klar.
Was sind denn jetzt die nächsten Schritte? Was planst du in diesem Jahr jetzt noch an Wettkämpfen?
Ja, dieses Jahr steht natürlich die Weltmeisterschaft noch an in Südafrika. Mhm. Die findet dieses Jahr in Pietermaritzburg statt und hat ein sehr profiliertes Streckenprofil. Also sehr kantig mit Höhenmetern und abwechslungsreich. Berg, flach, Talfahrt, was mir natürlich entgegenkommt nach der Tour Transalp, und da bereite ich mich jetzt gerade drauf vor. Also ich habe jetzt ja eine Woche ein bisschen entspannt, ein bisschen ruhiger gemacht. Seit Sonntag bin ich wieder voll im Training und ab Ende Juli bin ich 3 Wochen im Höhentrainingslager in Livigno und St. Moritz, also genau die Ecke, wo wir auch Rad gefahren sind. werde mich da 3 Wochen im Höhentrainingslager dann nochmal speziell auf die WM vorbereiten. Und dann würde ich da schon ganz gerne ganz vorne dabei sein.
Da drücken wir natürlich die Daumen und freuen uns natürlich, wenn du dann wiederkommst, Medaillen dekoriert und uns dann davon berichtest. Und da würden wir gerne dann weiter drüber berichten, über deinen Karriereweg und natürlich über deine nächsten Stationen hier bei uns auf meinsportradio.de. Denise, vielen Dank.
Gerne, freut mich.
Und das Interview mit Denise Schindler wurde uns ermöglicht von Andrea Kummer, der Athleten- und Expertenagentur.
Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 3. bis 16. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich ab 9 Uhr im Programm und als Podcast über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.